Wie sieht Hochschullehre aus der studentischen Perspektive aus? Gemeinsam erkunden wir, das sind Kevin und Marlene, die Vielfalt und Herausforderungen der Hochschulbildung.
Wir diskutieren die Sicht von Studierenden in Bezug auf neue Projekte, ganz unter dem Motto, was bedeutet das eigentlich konkret für Studierende und wie wirkt sich das auf Studium und Universität im Allgemeinen aus? Denn Theorie und Praxis sind manchmal doch sehr weit voneinander entfernt.
Für diese und die nächste Folge haben wir uns etwas Besonderes überlegt, nämlich eine Doppelfolge zum Thema künstliche Intelligenz. Am 22. November findet an der Leuphana der Tag der Lehre unter dem Motto KI in Studium und Lehre statt. Also befassen wir uns heute mit den Fragen, welche Auswirkungen hat KI generell auf Studium und Lehre, welche Voraussetzungen oder Limits gibt es und was genau bietet die Leuphana? Und natürlich auch ganz konkret, was gibt es zu diesem Thema an Tag der Lehre zu entdecken?
Um diese Fragen aufzuklären, haben wir einige Interviews mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Lehrenden und Projektkoordinatorinnen geführt. Weil es an der Uni ein sehr großes Angebot hierzu gibt, werden einige Interviewinhalte erst in der zweiten Folge vorkommen. Heute hört ihr von Johannes Katzeroff aus dem Digitalteil Projekt 8, wo ein Lernspiel zum verantwortungsvollen Umgang mit KI entwickelt wurde, von André Swiecinski aus dem MIZ, mit dem wir uns über Illicit und Chat-PDF unterhalten haben, und Dr. Sabrina Völz aus dem Institute of English Studies zum Thema Grammarly.
Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Doch nun erstmal kurz zu uns, denn wir beide sind neu im Podcast-Team bei Projekt Digital. Ich bin Marlene und studiere Lehramt mit der Fächerkombination Englisch und Kunst.
Und ich bin Kevin, studiere Politikwissenschaft mit dem Minor BWL. Jetzt aber zum Thema KI oder künstliche Intelligenz. Jeder hat schon mal davon gehört und jeder hatte auf die eine oder andere Weise schon mit KI zu tun. Wenn ich an KI denke, fällt mir zuerst ChatGPT ein. Gerade für die Uni sind ja ChatGPT und die vielen darauf basierenden Apps schon sehr interessant.
Künstliche Intelligenz ist ja die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und Planen zu imitieren, oder?
Ja, genau richtig.
Hattest du schon Veranstaltungen, in denen explizit es um KI ging?
Also ganze Veranstaltungen hatte ich nicht, aber in unserem Leuphana-Semester wurde ja in der Vorlesung zu DataX auch über KI geredet. Und sonst habe ich KI-Tools auf jeden Fall schon benutzt, um mir das Leben an der Uni leichter zu machen. Also ich habe natürlich keine Texte generieren lassen oder so, aber um sich Texte zur schnelleren Durchsicht zusammenfassen zu lassen, ist es schon sehr praktisch.
Wir sind ja als SHKs im Projekt Digital auch mit der Organisation vom Tag der Lehre beschäftigt und kennen deshalb schon alle Einzelheiten. Aber wollen wir das Event für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal zusammenfassen?
Na klar. Um 13 Uhr startet der Tag der Lehre und man kann bis 14 Uhr, wo dann die offizielle Begrüßung durch Professor Simone Abels und Dr. Julia Webersig beginnt, schon mal über den Gallery Walk im Forum und Foyer gehen. Nach der Begrüßung gibt es eine Keynote durch Professor Dr. Nils Pinkwart von der HU Berlin zum Thema KI in der Hochschule.
Ah, es wird bestimmt interessant zu sehen sein, wie der Eindruck zu diesem Thema auch an anderen Unis ist.
Glaube ich auch. Und danach gibt es erstmal eine kurze Pause mit Kaffee und Kuchen.
Dr. Julia Webersig moderiert die Podiumsdiskussion um 16.30 Uhr, richtig?
Richtig. Zusammen mit den Professoren Nils Pinkwart, Judith Simon, Simone Abels, Henrik von Werden und Finn Augustin als Studierendenvertretung wird das Thema KI im Detail beleuchtet.
Aber was macht man denn eigentlich, bis die Diskussionsrunde losgeht?
In der Zeit kann man sich verschiedene Angebote im Foyer anschauen und auf dem KI-Exchange selber einige KI-Anwendungen an verschiedenen Stationen ausprobieren. Auf dem Gallery Walk gibt es zum Beispiel einen Stand der Sustainable Entrepreneurship-Lehre an der Leuphana oder das Leuphana Concert Lab.
Leuphana Concert Lab? Das klingt lustig. Weißt du, worum es da dabei geht?
Also so wie ich das verstanden habe, hat das Lab das Ziel, Studierende aller Fakultäten über das Medium der klassischen Musik zur Reflexion gesellschaftlich relevanter Themen anzuregen.
Da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen.
Ich bin gespannt auf die Kurzvideos von Studierenden aus dem Seminar von Dr. Marlene Meuer, in dem es um die Frage geht, in welcher Form sich KünstlerInnen und SchriftstellerInnen die Möglichkeiten von KI zu eigen machen und mit digitaler Technik neue Kunstformen kreieren.
Der KI-Exchange ist dann zeitgleich auch offen. Es gibt echt einiges anzugucken.
So sieht's aus.
Das Schreibzentrum bietet an ihrem Stand Informationen dazu, wie KI-Tools bei der Textproduktion eingesetzt werden können. Man kann da auch auf Laptops ChatGPT, ChatPDF, Connected Papers und Consensus ausprobieren.
Und aus dem Teilprojekt 7 gibt es einen Stand, der zeigt, wie man KI beim Programmieren und der Datenanalyse nutzen kann. Außerdem gibt es auch einen Stand zu bildgenerativer KI. Darauf bin ich aber wirklich gespannt. Man kann da zum Beispiel gegen andere Teilnehmer antreten und zu einem vorgegebenen Stichwort mit Hilfe von KI ein Bild generieren. Und das Publikum entscheidet dann, welches Bild besser geworden ist.
Das klingt wirklich wild. Ich glaube auch, der Stand vom Teilprojekt 2, wo man das richtige Prompt lernt, kann für das eigene Arbeiten mit KI sehr nützlich sein.
Prompten? Was ist das?
Damit ist das eigentliche Interagieren mit einem Chatbot gemeint, also mit welchen Formulierungen und Fragen man am besten zu den gewünschten Ergebnissen kommt.
Ach so, ja, das klingt gut. Wir haben ja auch mit den verschiedenen vertretenen Ständen Interviews geführt, um euch schon mal ein bisschen zu zeigen, was man am Tag der Lehre alles so sehen und ausprobieren kann.
Genau, ich hatte zum Beispiel ein sehr spannendes Interview mit Johannes Karzeroff. Er ist Ethiker, Bildungsforscher und Game Designer und beschäftigt sich mit digitalen Lernspielen, die in der Ethiklehre eingesetzt werden. An der Leuphana ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Teilprojektes Nummer 8 und entwickelt hier ebenfalls ein digitales Lernspiel namens Kobold, um Studierende für die Chancen und Risiken von neuen digitalen Technologien wie künstlicher Intelligenz zu sensibilisieren. Er erklärt uns jetzt einmal, wie man sich das Ganze vorstellen kann.
Bei Kobold schlüpft man in die Rolle von einer Qualitätsmanagerin oder einem Qualitätsmanager bei einem großen internationalen Tech-Konzern. Und dieser Tech-Konzern hat gerade so eine KI-Sparte aufgekauft und möchte da jetzt verschiedene Produkte vermarkten. Man hat da in dem Spiel die Rolle, eine neue digitale KI-basierte Assistentin für die Anlageberatung von einer großen Bank zu bewerten, ob das jetzt ein gutes Produkt ist, ob das funktioniert, ob das schon ausgeliefert werden kann an die Großbank. Und dabei hat man dann zwei Mitarbeitende, die man mit verschiedenen Qualitätschecks beauftragen kann und findet dann eben gegebenenfalls nach und nach heraus, inwiefern diese KI für ihren Job geeignet ist und es da Probleme auch gibt in der Art und Weise, wie sie funktioniert. Das ist eine Art Rollenspiel. Es hat verschiedene Enden, je nachdem, was man herausfindet, ob man aufklärt, dass diese KI eben dysfunktional ist zu einem gewissen Grad und ob man da auch die richtigen Konsequenzen draus zieht aus den Problemen, die man findet.
Okay, das hört sich nach einem sehr interaktiven Lernspiel an. Aber gibt es doch bestimmt auch Probleme, oder?
Ja, die gibt es. Johannes hat mir erklärt, dass die Möglichkeiten von Bias eines der größten Probleme in der Nutzung von künstlicher Intelligenz im Wirtschaftsbereich, aber auch im medizinischen Bereich ist. Also einfach verzerrte Entscheidungen oder Wahrnehmungen seitens der KI, die auftreten können.
Dazu fällt mir gerade auch ein, hat Amazon nicht auch mal eine KI programmiert, um ihre Personalentscheidungsprozesse zu vereinfachen?
Genau das Beispiel hat mir Johannes auch erzählt, also dass eine KI die Schlussfolgerung gezogen hat, dass aufgrund von statistischen Zusammenhängen eigentlich nur Männer empfohlen worden sind und man Frauen gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch einladen müsste. Das finde ich schon sehr verrückt.
Aber Amazon hat damals ja glücklicherweise die richtige Schlussfolgerung daraus gezogen und dieses Ding nie eingesetzt. Das ist aber halt wirklich ein gutes Beispiel, was verdeutlicht, was bei einer künstlichen Intelligenz schiefgehen kann. Und oftmals sind diese Bias-Probleme ja auch viel weniger offensichtlich, als das jetzt bei Amazon war.
Ja, man muss wirklich genau hinsehen und darauf achten. In dem Interview habe ich auch noch erfahren, dass wenn man mit einer Software zum Beispiel Bilder für eine entsprechende Berufsgruppe generieren möchte, einem in der Regel weiße junge Menschen dargestellt werden. Und genauso ist es auch bei bestimmten Berufen. Also beispielsweise tauchen fast nur Männer bei dem Beruf Automechaniker auf. Aber genauso gibt es natürlich auch Berufe, wo teilweise dann nur Frauen angezeigt werden. Tja. Und so ein Schema ist für Menschen, die dafür nicht sensibilisiert sind, oft sehr unauffällig. Und das kann dann wiederum, wie Johannes sagt, zur Reproduktion von Ungerechtigkeit führen.
Krass. Jetzt verstehe ich auf jeden Fall den Zusammenhang mit dem Sensibilisieren. Wird das denn schon an unserer Uni angeboten und gibt es Seminare, in denen man Kobold nutzen kann?
Ja, Kobold wird schon in mehreren Kursen eingesetzt. Es ist aber ein sehr umfangreiches Spiel, weshalb noch daran gearbeitet wird, um es richtig in Lehrprogramme einzubinden.
Das klingt gut. Wer kann denn nun alles das Spiel spielen und für welchen Studienbereich ist das vorgesehen?
Bisher wird das in den ganzen Informatik, Wirtschaftsinformatik und Businessbereichen eingesetzt und es werden soweit wohl keinerlei Vorkenntnisse zu KI benötigt. Die Storys werden auf Abiturniveau geschrieben, sodass auch StudienanfängerInnen damit gut zurechtkommen. Es könnte aber durchaus auch in der Lehrkraftausbildung sowie im medizinischen Bereich eingesetzt werden, da die ethischen Probleme sehr leicht auf andere Kontexte übertragen werden können.
Das Spiel gibt einem dann ja echt super viele Möglichkeiten. Das finde ich gut.
Ja, das finde ich auch. Vor allem hat er mir von dem ganzen positiven Feedback erzählt. Also, dass der allgemeine Einfluss von diesem spielbasierten Lernen auch aus seitens der Forschung zu einem viel intensiveren Lernen führt, aufgrund von viel mehr Motivation.
Das macht Sinn. Sobald man in irgendeiner Form Spaß an etwas hat, fällt einem das Lernen ja doch wirklich um einiges leichter.
Bei Kobold ist es ja auch so, dass man in eine komplexe Rolle schlüpft, die sozusagen in dem Moment als realistisch wahrgenommen wird. Und Johannes hat dazu auch gesagt, dass durch diese vielen Möglichkeiten und Entscheidungen das Spiel eine narrative und haptische Struktur bekommt. Also, dass alles für einen selbst auch irgendwie Sinn macht und also eben auch was die Handlung angeht.
Also sozusagen wie im echten Leben. Entscheidung treffen.
Mhm. Und durch ausgewählte Entscheidungen und deren Konsequenzen wird die Handlung natürlich auch emotional viel wichtiger für Menschen, sogar wenn es keine Konsequenzen im echten Leben gibt.
True. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Also je nachdem, wie viel Sinn das Spiel sozusagen für einen selber hat, umso besser erinnert man sich dann an das Gelernte.
Ja, genau. Ich finde es auch wirklich cool, dass KI in der Lehre eingesetzt wird. Vor allem, weil wir es ja gar nicht so bewusst wahrnehmen, wo diese künstliche Intelligenz schon alles integriert ist. Auch zum Beispiel die ganzen Spamblocker für E-Mails oder Übersetzungsprogramme, das beruht ja auch alles auf KI. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Johannes hat mir dann noch seine Sicht auf die Auswirkungen von KI in der Lehre erzählt.
Naja, ich denke, der eine Punkt, wo sich KI auf Lehre auswirken wird, ist natürlich insofern, als dass Lehre ganz viel damit zu tun hat, dass Leute eigene Texte schreiben oder Videos kreieren, beispielsweise das lernen sollen in vielfältigsten Arten der Anwendung. Teilweise geht es da auch um Prüfungsgeschichten oder so etwas. Aber es wird ja immer einfacher, solche Aufgaben jetzt einfach an eine KI zu delegieren. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie wir damit gut umgehen in der Lehre. Für mich ist das eigentlich analog dazu, wie man einen Taschenrechner im Mathematikunterricht einführt. Wir wollen zum gewissen Grad, dass Leute selber im Kopf rechnen können, beziehungsweise auf dem Papier wissen, wie das Ganze funktioniert. Und im Taschenrechner muss man natürlich entsprechende Befehle eingeben. Bei einer KI funktioniert so etwas auch noch viel besser. Die denkt sozusagen noch mehr mit und kann auch aus relativ abstrakten Befehlen heraus sehr viele kluge Entscheidungen treffen, die man vielleicht gar nicht selber versteht, was man da in Auftrag gibt.
Das Beispiel finde ich richtig gut. Es verdeutlicht, dass es wirklich auf die Kompetenz ankommt, selbst programmieren zu können, beziehungsweise zu wissen, wie man es überprüfen kann, ob etwas funktioniert.
Ja, man kann eben doch nicht alles eine KI übernehmen lassen. Aber genug zu Kobold. Was ist denn eigentlich mit dem Interview mit André über ChatPDF und Illicit rausgekommen?
André Swiecinski war viele Jahre Schreibberater und Schreibtutor, das heißt One-on-One-Beratung zum Thema Schreibdidaktik, aber auch Organisation, Schreibstrategien und Zeitmanagement, also all solche Dinge. Seit 2 Jahren ist er an der Leuphana tätig und erst war er im Bereich Schulung und jetzt ist er im Bereich des Lehrservices. Am Tag der Lehre kann man ihn auch treffen beim KI-Exchange, wo er dann die beiden KI-Tools ChatPDF und Illicit die Leute ausprobieren lässt und die dabei so ein bisschen berät.
Ich selbst habe Illicit noch nie benutzt und von ChatPDF nur mal gehört. Kannst du mir und unseren ZuhörerInnen einmal erklären, worum es bei diesem Programm geht?
Also, Illicit verknüpft 2 wichtige Funktionen. Einmal gibt es den integrierten Chatbot, basierend auf GPT 3.5. Also wie ChatGPT, das kennt man ja. Und zusätzlich noch eine klassische Datenbank. Bei einer normalen Recherche zu wissenschaftlicher Literatur würde man Suchbegriffe in einer klassischen Datenbank eingeben und die Resultate selber durchsuchen. Bei Leuphana wäre es jetzt zum Beispiel Lux, kennt man ja auch. Der Vorteil von so klassischen Datenbanken im Gegensatz zum Beispiel Googlen ist, dass diese Datenbanken ja von WissenschaftlerInnen auf dem neuesten Stand gehalten werden und man den Ergebnissen meist trauen kann.
Okay, soweit kann ich dir folgen, aber was genau macht Illicit jetzt?
Ja, genau. Illicit versucht jetzt, diese beiden Welten zusammenzubringen und die Vorteile von großen Sprachmodellen auf eine Datenbank zu übertragen. Das heißt, wir haben hier eine recht große Open-Source-Datenbank, die als Grundlage für Illicit dient. Aber im Gegensatz zur klassischen Datenbank benutze ich aber nicht mehr über die typischen Suchfelder und Operatoren, sondern ich kann einen Chatbot nutzen, um meine Literaturrecherche durchzuführen.
Und wo genau liegen da jetzt die Vorteile?
Ja, man kann diesem Chatbot dann erstmal ganz frei erklären, was man eigentlich sucht. Und man muss diese wichtigen Fachbegriffe noch gar nicht kennen oder schon richtig tief im Thema stecken. Man kann quasi direkt nach den relevantesten Werken zu einem Thema fragen. Und man muss auch die Wichtigkeit erstmal gar nicht selber evaluieren, denn das übernimmt der Chatbot.
So wie ich das jetzt verstehe, muss man also bei Illicit schon beachten, dass die Datenbanken zu dem passen muss, was man vorhat. Es werden ja bestimmte Fachbereiche wahrscheinlich besser aufgestellt sein als andere.
Da hast du wahrscheinlich recht. Dadurch, dass die Datenbank von Illicit Open Source ist, gibt es auf jeden Fall ein paar Limitationen zu beachten. Ich finde aber auch echt cool, dass ChatPDF quasi dann noch einen Schritt weitergeht.
Wie meinst du das?
Das hat mir André sehr schön erklärt.
Wenn man dann einen Artikel gefunden hat, einen Online-Artikel, kann man auch wieder anfangen, mit dem Sprachmodell zu chatten, wobei das Sprachmodell dann das PDF als Datengrundlage nimmt. Das heißt, jetzt mache ich mal Klammer auf, bei Chat-PDF würde es so aussehen, ich lade mein PDF hoch und dann kann ich mit dem PDF chatten, kann quasi das PDF fragen, basierend natürlich auf dem GPT-3.5-Sprachmodell, was steckt da eigentlich drin, was sind die Kernaussagen? Und das ist eine Funktion, die gerade auch in Illicit integriert wird, sodass man dann diese Schritte beide machen kann. Das ginge mit beiden Programmen. Illicit ist gerade nur englischsprachig, da ist Chat-PDF zum Beispiel gerade fitter in dem Bereich schon.
Das ist, glaube ich, für Leute, die gerade nicht so geübt sind und viel lesen müssen, richtig hilfreich. Es gibt ja eigentlich auch ganze Bücher dazu, wie man es schafft, viele Seiten Text in kurzer Zeit durchzuarbeiten. Das erlaubt ja auch Anfängern, die eben nicht in diesem Feld so firm sind, viel schneller reinzukommen und schneller einen Überblick zu bekommen.
Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Es ist ein bisschen schade, dass beide Tools Freemium sind. Das heißt, man kann sie quasi kostenlos testen und mit einigen Einschränkungen auch längerfristig nutzen. Aber für eine richtig intensive Arbeit mit dem Programm kommt man um Premium nicht wirklich herum. Und durch Datenschutzrichtlinien kann unsere Uni hier auch leider nichts direkt anbieten. Ich habe, seitdem wir uns mit dem Thema beschäftigen, beide Apps ausprobiert und war sehr positiv überrascht. Aber das Programm, was ich bis jetzt am meisten genutzt habe, ist nun unser nächstes Thema, nämlich Grammarly.
Wir haben hierzu ein Interview mit Sabrina Völz geführt. An der Leuphana unterrichtet sie Englisch- und Nordamerika-Studien und ist im Sprachenzentrum und im Institut of English Studies tätig. Zusätzlich beschäftigt sie sich mit der digitalen Sprachlehre und ist Koordinatorin für KI in Sprachenlernen wie Grammarly. Falls ihr nicht genau wisst, was Grammarly ist und wie man es anwendet, kommt hier einmal kurz die Aufklärung.
Ja, Grammarly ist eine App und benutzt KI. Es kann theoretisch über 400 Arten von Grammatikfehlern finden, macht Vorschläge zu Verbessern des eigenen Schreibstils und sucht nach inkonsistenter Rechtschreibung, Groß-Kleinschreibung, Kommasetzung und solche Geschichten. Also es ist sehr praktisch. Wenn ich einen Text schreibe und möchte überprüfen, dass die groben Fehler raus sind, findet Grammarly die meisten, kann man so sagen.
Grammarly wurde ja auch ursprünglich für die klassische Wirtschaftssprache konzipiert und ist nur weiter verbessert worden, um eben auch auf akademische Sprache anwendbar zu sein. Kevin, kennst du Grammarly und wenn ja, hast du es schon mal benutzt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon für einige Prüfungsleistungen auf Englisch, für die finale Überprüfung meiner Rechtschreibung, Kommasetzung und auch für so ein paar Formulierungstipps Grammarly benutzt. Und ich muss sagen, also ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch. Auch wenn man dann so erstmal so 400 so Sachen hat, die man ändern kann. Das kommt einem erstmal vielleicht viel vor, aber das ist wirklich sehr, sehr fundiert. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich kann mich da echt nur anschließen. Ich studiere zwar das Fach Englisch, aber manchmal ist es echt ganz hilfreich, wenn man das am Ende einmal drüber laufen lässt. Hier und da schleichen sich ja schon doch mal Rechtschreibfehler ein, die man wirklich schnell übersieht.
True. Das Coole ist aber auch, dass unsere Uni Grammarly Premium für 2 Wochen anbietet, wenn man nachweisen kann, dass man einen englischsprachigen Major hat oder das C1-Niveau. Also genau für dich wäre das ja echt von Vorteil, Marleen.
Ja, stimmt. Ich sollte das Angebot wirklich mal beanspruchen.
Man muss allerdings auch bedenken, dass es natürlich nur eine KI ist und nicht zwischen Anfänger und fortgeschrittenen akademischem Englisch unterscheiden kann. Darauf hat Sabrina auch noch mal ganz genau hingewiesen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Studierende, und das ist kein Vorwurf, aber immer mehr Studierende meinen, dass sie perfektes Englisch sprechen, wenn sie mit Grammarly-Tool oder solche KI-gestützte Tools arbeiten. Aber akademisches Schreiben ist sehr aufwendig und da muss man viele Sachen bedenken. Und nur wenn die Sprache stimmt, heißt nicht, dass das wirklich akademisches Schreiben ist. Grammarly ist nicht in der Lage zu entscheiden, ob ein Aufsatz gut aufgebaut ist, ob die Ideen verständlich sind und ob da genug Zitate in dem Text vorkommen oder ob eine Quelle zuverlässig ist.
Das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, sobald man solche KI-basierten Schreibassistenten nutzt.
Auf jeden Fall. Es gibt sowas ja auch für die deutsche Rechtschreibung. Da gibt es beispielsweise Duden-Mentor oder auch Language-Tool.
Language Tool benutze ich auch ab und zu. Das überprüft richtig gut die Rechtschreibung und Grammatik. Und das Coole ist ja auch, es gibt es ja auch für diverse andere Sprachen, also auch auf Dänisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch und so weiter und so fort.
Ja, das ist wirklich richtig nice. Allerdings darf man, wie Sabrina ja schon gesagt hat, nicht vergessen, dass es nur Assistenten sind und keine Muttersprachler, die einem über die Schulter gucken und sozusagen akademisch richtig korrigieren können.
Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es ja umso mehr Hilfe im Schreibzentrum, die man beanspruchen kann zum Thema akademisches Schreiben. Also falls ihr auch daran Interesse habt, findet ihr weitere Infos zu Grammarly und Language Tool in unseren Shownotes oder auch am Tag der Lehre bei Sabrina Völz am Stand. Da wird sie auf die Stärken und Schwächen eingehen, die digitale Sprachanwendung mit sich bringen.
Wow. Nun sind wir aber auch schon fast am Ende unserer Folge. Was würdest du sagen, war für dich die größte Überraschung bei den KI-Möglichkeiten, die wir kennengelernt haben?
Ich kannte Grammarly und ChatPDF schon vorher, aber wusste nicht, dass man auch schon richtige Literaturrecherche mit einem Programm wie Illicit machen kann. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ich bin wirklich gespannt auf Kobold. Und ich freue mich wirklich darauf, mir das am Tag der Lehre mal echt genauer angucken zu können. Aber Illicit fasziniert mich auch. Vielleicht kann einem das bei der einen oder anderen Hausarbeit wirklich behilflich sein.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Das waren Kevin und Marlene aus dem Projekt Digital.
Lust bekommen, mehr über das Projekt zu erfahren? Den bisherigen Fortschritt? Ebenso wie zukünftige Pläne findet ihr auf der Website des Projekts Digital verlinkt in der Beschreibung. In der nächsten Folge geht es bei uns weiter zum Thema künstliche Intelligenz. Wir sprechen natürlich über den Tag der Lehre selbst, sowie über die Inhalte der Podiumsdiskussion. Außerdem gibt es ein paar Interviews mit Tonaufnahmen und Eindrücken direkt vom Tag der Lehre selbst. Bis dahin hoffen wir, euch beim Tag der Lehre zu sehen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.